Was steuern Sie bei sich zu Hause über Apps auf dem Handy? Die Heizung, das Licht, die Photovoltaikanlage? Ich werde ja seit geraumer Zeit immer über die Wetterlage informiert und das noch ziemlich analog, nämlich dann, wenn der Mann aufs Handy schaut, sobald draußen die Sonne scheint. Dann freut er sich, wie viel Strom die Solaranlage auf dem Dach gerade erzeugt oder wie voll der Speicher ist. Herzlich willkommen beim Podcast Elektrifiziert in die Zukunft mit Christina Janich von Phoenix Kontakt. Bei mir ist Hans-Jürgen Koch. Er ist bei Phoenix Kontakt verantwortlich für die Entwicklung und Produktion im Geschäftsbereich Industry Management and Automation, kurz IMA. Hans-Jürgen, herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Bist du auch so drauf?
Ja, also ich erkenne mich dort schon wieder, ja. Ich würde mich da auch zu zählen, ja.
Wir richten den Fokus in dieser Folge natürlich auf die Industrie und sprechen über Ökosysteme, also die Zusammenarbeit mehrerer Partner für die industrielle Automatisierung. Denn die All Electric Society braucht innovative Automatisierung. Warum das so ist und warum der Vergleich zu den Apps auf unseren Handys da ziemlich gut passt, auch das klären wir. Bleiben wir noch mal kurz bei den besagten Apps, Hans-Jürgen. Wie viel könnte man zu Hause eigentlich so steuern?
Prinzipiell kann man zu Hause alles steuern, weil Steuerung besagt ja nur, dass ich irgendetwas aktiviere und das kann manuell als auch automatisiert sein. Also manuell steuern wir sozusagen alles. Automatisiert hängt es davon ab, welche Voraussetzungen ich habe. Also wenn ich beispielsweise neu baue, kann ich natürlich viel mehr automatisieren, als wenn ich jetzt ein Bestandsobjekt habe. Ich habe ein Haus, das ist 100 Jahre alt. Da fange ich jetzt nicht an, noch zusätzliche Leitungen zu ziehen. Da ist der Grad der Automatisierung dann schon etwas geringer. Und jeder hat eigentlich Automatisierung im Haus. Also man denke beispielsweise an schaltbare Steckdosen, die man über die Zeit einstellt. Das ist schon der erste Grad der Automatisierung. Es muss nicht mehr high sophisticated sein bis ins letzte Detail, was man automatisieren kann.
Warum machen wir das denn überhaupt? Also jetzt Beispiel nochmal die Solaranlage auf dem Dach, checken, ob die läuft oder das E-Auto lädt oder ob die Heizung zu Hause angesprungen ist. Steckt da mehr dahinter als jetzt eine reine Spielerei auf dem Handy, so nach dem Motto, weil man es kann?
Ja, also ich denke, wenn so etwas neu angeschafft wird, ist natürlich auch eine gewisse Neugier und so ein Spieltrieb da. Aber über diesen Spieltrieb hinaus entwickelt sich da was. Schaut man nämlich auf so eine App, beispielsweise bei so einer Solaranlage, da gucke ich ja nicht nur, ob ich Strom produziere. Erstmal finde ich es gut, wenn ich so eine Anlage habe, dass sie läuft. Das ist ja erstmal das Erste. Aber dann gucke ich auch, oh, ich produziere Strom, freue mich. Dann steht da noch, oh, Sie haben eine Tonne CO2 eingespart oder drei Bäume gepflanzt. Das ist erstmal so diese emotionale Ebene. Aber ziemlich schnell kriegt man dann ja auch mit, okay, ich produziere Strom, ich verbrauche Strom. Also die App zeigt das ja an, wie viel verbrauche ich und wie viel speise ich eventuell ins Netz oder ich ziehe Strom aus dem Netz. Und da beginnt dieser Denkprozess. Also man versucht dann irgendwie, ja, so indirekt, ohne dass man es bewusst macht, man versucht sich zu optimieren in seinem Verhalten, in seinem Stromverbrauch, weil man nämlich den Bezug von Strom aus dem Netz, den will man natürlich reduzieren, weil wir wissen alle, Strom ist jetzt nicht gerade günstig, gerade in der letzten Zeit ist er teuer geworden. Und das heißt natürlich, das möchte man minimieren. Auf der anderen Seite, wenn ich Strom im Überfluss produziere, speise ich es ja ins Netz ein. Das ist aus ökologischer Sicht sicherlich okay, weil das ist grüner Strom und der wird dann vom Nachbarn vielleicht verbraucht. Aus wirtschaftlicher Sicht ist es natürlich dann für den Betreiber etwas anders, weil ja, ich kriege halt weniger Geld fürs Einspeisen, als wenn ich die Kilowattstunden zurückkaufe. Und deswegen versucht man sich da wirklich zu optimieren. Und am Ende läuft das auf eine sogenannte Energieeffizienz raus. Also wirklich die effiziente Nutzung des Energieangebots, was ich selber produziere, oder eben die Minimierung des Bezuges von Energie aus dem Netz, die in größten Teil, wenn es nicht gerade windig ist, eben nicht regenerativ ist.
Inwieweit ist denn dieses private Umfeld, von dem wir jetzt gerade oder im Wesentlichen du ja gesprochen hast, vergleichbar mit der Industrie? Also ich meine, da reden wir ja von ganz anderen Energieanforderungen als bei dir und mir zu Hause.
Das Grundprinzip ist das gleiche. Also zu Hause habe ich auch, ich habe Energieerzeugungsanlagen, sollte ich eine Solaranlage haben, dann erzeuge ich ja Energie. Ich beziehe Energie, weil ich eben Verbrauch habe. Das sind dann, ja, all unsere elektrischen Geräte, aber die großen Verbraucher sind ja Heizungspumpen, Wäschetrockner, Waschmaschine und so weiter und so fort. Und ich habe mir vielleicht auch noch ein E-Auto, das lade ich dann auch noch. So, und im Industrieunternehmen ist das Grundprinzip das gleiche. Also rückwärts, ich habe jede Menge E-Autos, die ich laden muss. Ich habe jede Menge Verbraucher, also ich habe nicht nur eine Kunststoffspritzmaschine, ich habe nicht nur eine SMT-Linie, also einen Ofen, wo ich die elektronischen Bauteile verlöte, sondern 10, 12. Also es ist einfach nur skaliert in einer anderen Größenordnung, aber die Ausgangsstellung ist die gleiche. Der Unterschied zwischen Privat und Industrie ist eben, wenn ich jetzt versuche zu optimieren, zu Hause fällt mir das noch leicht. Also ich bin unterautomatisiert zu Hause. Ich gucke wirklich in den Wetterbericht. Oh, gleich kommt die Sonne raus. Könnte so das Auto laden. Also raus, anstecken. Im Unternehmen ist das halt schwierig. Da kann nicht der Facility Manager sagen, so morgens, da kommen erstmal 20 Leute mit E-Autos und dann habe ich 20 Maschinen, die laufen. Es ist noch dunkel, es ist noch keine Solarenergie da. Und der kann ja nicht sagen, also die Kunststoffspritzmaschinen, die warten wir nochmal 2 Stunden. Die Produktion muss ja anlaufen. Bei den E-Autos sieht das anders aus. Also bei den E-Autos ist es dann so, da stehen 20 Autos in der Reihe. Ich komme als 21. stecke da auch noch ein. Und die Erwartungshaltung ist, ja, das Auto lädt. Aber eigentlich ist es total Quatsch, wenn morgens um 8 Uhr, wenn es noch dunkel ist, das Auto geladen wird, eben mit Energie, die ich aus dem Netz beziehe, sondern um 10 Uhr scheint die Sonne. Und dann könnte man sozusagen ja dann die Autos laden, weil ich ja vielleicht eben bis 17 Uhr im Unternehmen bin und gar nicht wegfahre. Also von daher, und das sind so Dinge, nennt man Energiemanagementsysteme, die eben mit Automatismen arbeiten müssen, weil man das manuell nicht hinkriegt.
Und da werden wir gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen, im industriellen Umfeld. Ich will aber kurz die Gelegenheit nutzen und dem Mann, der das hier so blumig erzählt, ein bisschen genauer vorstellen im Podcast Elektrifiziert in die Zukunft. Hans-Jürgen Koch ist, ich habe es schon erwähnt, verantwortlich für Entwicklung und Produktion bei Phoenix Contact im Geschäftsbereich IMA. Also ja, irgendwie schon recht weit oben im Management. Du nennst dich aber selber einen Revoluzzer der Arbeiterklasse. Warum?
Ja, ich bin seit 91 bei Phoenix Contact und mit dem Unternehmen in Kontakt getreten, schon wesentlich eher Anfang der 80er. Während meines Studiums war ich also quasi jeden Sommer hier und bin hier auch angefangen in der Schraubenfertigung. Ganz klassisch, also da, wofür Phoenix steht, eben für die Reihenklemmen, damals eben Schraubentechnik. Und bin dann erst 91 in der Automatisierung eingestiegen. Das heißt, ich, ja, vom Schraubenfertiger über die Ingenieur in der Entwicklung bis ins heutige Management. Und als Mitarbeiter zu der damaligen Zeit war ich doch sehr schwierig. Ich war sehr kritisch, sehr skeptisch und habe, glaube ich, dem einen oder anderen Vorgesetzten doch schon so manche, sag ich mal, Falte in die Stirn getrieben. Und von daher trifft das eigentlich ganz gut. Aber deswegen verstehe ich die Leute auch besser, also heute die Mitarbeiter, die mir jetzt unterstellt sind. Also ich weiß genau, wie die denken und wie ich damals gedacht habe. Also es ist für mich dann sehr einfach, sich in die Person reinzuversetzen.
Du hast ja auch erzählt, dass du früher Fußballtorwart warst. Mhm. Ne? Ist das so, auch so eine besondere Spezies, sag ich jetzt mal.
Ja, bei Fußballtorwarten sagt man ja immer, die sind irgendwie verrückt. Und so ein bisschen verrückt war ich damals auch schon. Also man ist ja entweder der Held oder der Depp. Ne? Und Gott sei Dank war ich, ja, ich glaube, ich war mehr Held als Depp, aber es gab auch Zeiten, wo ich der Depp war. Aber als Fußballtorwart stehst du halt hinten ganz alleine, du kannst das gar nicht beeinflussen, du ärgerst dich maßlos, wenn die Stürmer die Bälle nicht versenken und dann kommt der Gegner einmal nach vorne und dann kriegst du einen Ball aufs Tor und der landet dann wahrscheinlich noch im Winkel und dann verlierst du das Spiel 1-0 und sagst auch, ein vertaner Sonntag.
Kommen wir nochmal wieder zurück auf deine Funktion bei Phoenix Contact. Da bist du ja für die Entwicklung des oder auch für die Entwicklung des offenen Ökosystems PLC Next Technology mitverantwortlich. Und das ist ja auch das Thema dieser Folge, also eben diese Ökosysteme für die industrielle Automatisierung. Vielleicht mal auch mit deinen Worten ganz kurz erklärt, PLC Next Technology, was ist das, was steckt dahinter?
Ja, PLC Next Technology ist eigentlich, ich versuche jetzt mal in so eine Analogie zu sprechen. Also wir kennen ja alle unsere Smartphones, ob es jetzt so ein Android-basiertes oder eben auch ein Apple-Gerät ist. Dann ist sozusagen die PLC Next Technology ist das Betriebssystem. Und auch in Analogie zum Handy ist es so, dass unsere PLC Next Technology, die wir sozusagen erstmal in der Basisfunktion haben, eben Basisfunktionen beinhaltet. Ein Smartphone beinhaltet auch erstmal Basisfunktionen. Telefonieren wird heute nicht mehr viel genutzt, aber ist es ja noch drauf. Und bei uns ist es eben dann eben diese Steuerungsfunktionalität, die eine industrielle Steuerung ausmacht, also diese Echtzeitsteuerung mit hohem Determinismus. Und auf der anderen Seite gibt es eben die flexible Erweiterung via Software-Apps. Also so wie ich es beim Smartphone habe, ich ziehe aus dem App-Store Funktionen raus, ist es in dieser Technologie auch möglich, dass ich zusätzliche Software aus einem Store beziehen kann oder eben auch selbst entwickeln kann auf dieser Plattform. Und das unterscheidet diese Technologie zu der traditionellen Technologie einer Industriesteuerung. Die war früher wirklich oder die ist eigentlich nur darauf konzentriert, diese Steuerung zu programmieren in einer Spezialsprache, und es ist sehr schwierig, solche Systeme mit IT-basierten Systemen zu vernetzen. Und hier haben wir sozusagen die Konvergenz auf einer Plattform.
Jetzt hast du ja schon gesprochen, oder es sind schon so Worte gefallen wie Store. Mhm. Wie funktioniert das Ganze im Prinzip?
Wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir viele Leute abholen mit dieser Technologie. Also der herkömmliche SPS-Programmierer hat jetzt so das Durchschnittsalter, wie ich es mittlerweile habe. Also man nähert sich schon den 60 Jahren. Es gibt aber viele junge Leute, die eben natürlich auch programmieren, aber sie programmieren nicht in dieser klassischen SPS-Sprache. So. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen das System öffnen mit Programmiersprachen, die heute auch genutzt werden von jüngeren Leuten. So. Und deswegen ist diese Plattform erstmal aus der Programmiersicht schon mal eine Plattform, die Leute miteinander verbindet. Die holt eben die traditionellen Steuerungsprogrammierer ab, aber auch die IT-affinen jüngeren Leute. Und das ist erstmal das Erste. Und das Zweite ist, wir hatten immer früher das Problem, dass wenn eine neue Funktion erforderlich war auf unseren Steuerungen, dass diese immer von unserer Entwicklungsabteilung entwickelt werden musste. Und die Anforderungen aus den Ländern, von unseren Kunden, von unseren Niederlassungen, die waren natürlich ellenlang und das Ganze musste sequenziell abgearbeitet werden. Und dadurch sind wir natürlich sehr langsam gewesen. Das heißt, ein Land, was eine Anforderung gestellt hatte, musste teilweise Monate auf die Implementierung einer Funktion warten. Das ist mit dieser Plattform ja wesentlich komfortabler, weil eine Funktion, die heute im Prinzip nicht da ist, die kann entweder unser Vertriebsingenieur im Land entwickeln, der Kunde kann sie entwickeln oder jemand Drittes, der nämlich diese Software schreibt und sie dann in einen Store anbietet, sodass der Kunde sie dort herunterladen kann.
Das ist ja eigentlich was Besonderes, ne? Also ich meine, im Grunde genommen könnte man ja jetzt halt die Frage stellen, ja, was hat Phoenix-Kontakt denn davon, andere Arbeit machen zu lassen, die man ja vielleicht selbst machen und auch sich bezahlen lassen könnte.
Absolut. Aber das ist eben der Sinn und deswegen heißt es ja auch Ökosystem, also das soll ja zum Nutzen vieler sein. Und wir sind natürlich keine wohltätige Organisation. Das ist schon ein Business Case. Aber dadurch, dass wir eben andere mit reinholen, haben wir natürlich höhere Kreativität und wir kriegen auch andere Kompetenzen rein. Also wenn ich jetzt nur das Thema künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, da bin ich ganz ehrlich, da sind wir jetzt als Phoenix nicht so von der Historie her die Spezialisten. Das heißt, es gibt viele, viele Kompetenzen, gerade aus dem IT-Bereich, die uns ja fehlen, die aber in Kombination mit dieser Steuerungsplattform es ermöglicht, eben alle möglichen Applikationen mittlerweile zu realisieren und insbesondere die, wo wir eben ausführlich schon drüber gesprochen haben, eben genau dieses Thema des Optimieren des Energieflusses, weil da eben die klassische Steuerungstechnik an ihre Grenzen kommt. Ich muss auf unterschiedlichste Daten zugreifen, die ich alle miteinander kombinieren muss, um daraus irgendeinen Fahrplan zu machen, wie ich denn meine Verbräuche steuern möchte.
Wie viele machen da mit aktuell?
Also wir haben im Store mittlerweile über 220 Apps. Da sind natürlich ein Großteil auch von Phoenix Kontakt. Aber da möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, die sind eben nicht von der Entwicklungsabteilung entstanden, sondern aus den verschiedenen Ländern, aus Vertriebsgesellschaften, weil Kunden was angefragt haben. Ich würde sagen, wir haben 30 bis 40 externe Partner, die dort beisteuern. Und ja, und das wächst von Tag zu Tag.
Ist ja eigentlich auch eine ziemlich innovative Geschichte, ne? Oder gibt es andere, die ähnlich arbeiten in unserem Bereich?
Also das, in unserem Bereich ist es natürlich innovativ. Also wir sind ja gestartet mit dieser ganzen Thematik 2014, 2015 intern. An den Markt gegangen sind wir 2017, 2018. Und als wir damit auf den Markt gekommen sind, waren wir sozusagen ein Exot. Weil die Leute, selbst unsere Vertriebsgesellschaft, haben gesagt, okay, und wo gehe ich da jetzt mit hin, wo verkaufe ich das? Und wir haben auch viel gelernt, weil wir haben uns natürlich treiben lassen. Die Analogie zum Smartphone. Jetzt kannst du auch aus einem Store Software laden, mit Kreditkarte bezahlen und so weiter. Und dann hat man den Store und der erste Kunde, der eine App kaufen wollte, der hat dann gesagt, kann ich das auch auf Rechnung kaufen? Also die Industrieunternehmen waren gar nicht darauf vorbereitet, mit Kreditkarte zu bezahlen. Das war im Anfang schon schwierig, aber sehr schnell haben wir natürlich auch Follower gekriegt. Und wenn man jetzt mal in die Landschaft reinguckt, also es gibt kein Unternehmen, die nicht zumindest sich in diese Richtung bewegen. Ich glaube, wir haben schon einen Impuls in den Markt gesetzt, weil es eben heute nicht mehr möglich ist, alles alleine zu machen und es auch keinen Sinn macht, es zu tun, weil es nützt ja nichts, wenn alle Unternehmen das Gleiche parallel machen, sondern wenn Unternehmen sagen, ich mache das, der andere macht das, kommen wir schneller vorwärts und dann kommen wir auch unserer All-Electric-Society näher.
Da bist du schon beim richtigen Stichwort. Ich nenne es jetzt mal die Gretchenfrage. Was genau hat denn das alles mit der All-Electric-Society zu tun? Wir haben ja auch zu Beginn so ein bisschen die Aussage, die All-Electric-Society braucht innovative Automatisierung, so unkommentiert in den Raum geworfen.
Ja, also gehen wir mal wieder zu unserer Fabrik zurück. Und ich hatte ja eben schon mal dieses Beispiel der Ladesäulen. Da stehen jetzt 20 Autos, die Sonne scheint erst in 2 Stunden und so weiter und so fort. Muss ich jetzt alle Autos auf einmal laden? Bringt ja gar nichts, in 2 Stunden könnte ich ja den Strom aus der Sonne beziehen. Und da gilt es jetzt, ein System hinter zu verankern, das eben genau eine Liste erzeugt, wer in welcher Reihenfolge mit wie viel geladen wird. Und das hängt eben von vielen Faktoren dann ab. Das hängt eben davon ab, wann scheint die Sonne, wann habe ich die Energie? Wie teuer ist Energie, wenn ich sie aus dem Netz beziehe? Könnte ja günstig sein, ich könnte sogar Geld verdienen. Aber ein wesentlicher Punkt ist natürlich, der Mensch, also der Autobesitzer, der Autofahrer, wie lange bleibt er heute eigentlich? Es kann ja auch sein, dass er um 9 Uhr schon wieder losfahren muss. Der kommt jetzt mit 5% an, muss aber dann nochmal irgendwo einen Außentermin wahrnehmen. Der ist natürlich darauf angewiesen, dass das Auto dann geladen wird. Den kann ich jetzt nicht um 10 Uhr laden, weil der muss ja um 9 Uhr weg. Und das heißt, im Hintergrund muss es ein System geben, was eben die Ladesäulen natürlich steuert, aber das ist eben nur das Einschalten oder das Ausschalten, muss aber eine Reihenfolge entwickeln, einen Fahrplan, in welcher Reihenfolge ich jetzt die Autos lade. Bedarfs- und prioritätsgesteuert. Und dafür muss ich halt unterschiedlichste Daten zusammenbringen und das kann ich in einer klassischen SPS nicht, auf einer PLC-Next-basierten Steuerung sehr wohl, weil sie nämlich einen zweiten Teil hat, einen IT-basierten Teil, der diese Daten aufnehmen kann und quasi der traditionellen Steuerung in der entsprechenden Form zur Verfügung stellen kann, sodass die daraus im Prinzip ein Steuerungsprogramm für die Ladesäulen machen kann.
Ich will auf die Daten gleich nochmal genauer zu sprechen kommen. Vielleicht nochmal zurück auf das Thema All-Electric Society. Kann eine All-Electric Society überhaupt funktionieren ohne die Steuerungssysteme, die du ja gerade so ein bisschen beschrieben hast?
Ja, sie kann funktionieren. Also wenn ich jetzt keine PLC Next Technology hätte, müsste ich es anders realisieren. Dann hätte ich auf der einen Seite eine klassische Steuerung, ich hätte daneben ein Gateway, also so ein Protokollumsetzer. Ich hätte daneben viele, viele PCs, wo ich im Prinzip diese Daten, die Wettervorhersage, alle möglichen anderen Daten. Das System wäre wesentlich komplexer. Und hier haben wir diese bestimmten Dinge in eine Softwareplattform gepackt, sodass man sie sozusagen auch auf der Hutschiene, also wirklich auch auf kleinstem Footprint sozusagen schon machen kann. Natürlich, wenn die Anforderungen größer wären, muss ich natürlich auch mehr Leistung dahinter bringen. Wir haben da auch skalierbare Plattformen, bis hin, dass man diese Plattform heute auch virtualisiert auf Servern installieren kann. Also natürlich wäre die Energiewende genauso möglich, aber mit wesentlich mehr Aufwand und es würde viel, viel länger dauern.
Jetzt haben wir ja eben gesprochen über Daten, die ja auch irgendwie gesammelt, ausgewertet werden im Hintergrund. Ist das vielleicht auch so, was das ganze Thema in der Umsetzung noch ein bisschen vor Herausforderungen stellt? Also vielleicht braucht es auch irgendwo noch andere Rahmenbedingungen. Wie ist das aus deiner
Sicht? Ja, also grundsätzlich gibt es zwei Dinge, die sicherlich eine Herausforderung darstellen, um dieses Thema grundsätzlich auch zu lösen. Auf der einen Seite technologisch, aber das ist eigentlich ein generelles Thema, wenn es um IT, Informationstechnologie geht, das ist das Thema IT-Security. Das ist aber nicht final lösbar, sondern da muss man Mechanismen schaffen, dass man solche Art von Plattform, Softwareplattform ständig aktuell hält, also sozusagen mit den entsprechenden, wenn eine Lücke sich auftut, sie schnell schließen kann. Das heißt, man braucht ein Device and Update Management, sodass man alle in der Welt verteilten Controller relativ schnell updaten kann. Das ist so ein kontinuierlicher Prozess. Aber das Thema IT-Security spielt eben eine große Rolle, weil wenn ich über diese Vernetzung halt spreche, dann sind die Gefahren natürlich da. Und die Systeme können nur funktionieren, wenn ich viele Dinge miteinander verbinde. Das ist technologisch. Ich glaube, die Herausforderung ist erkannt. Die Gesetzgebung hat jetzt auch Anforderungen dementsprechend erlassen, also auf europäischer, auf deutscher Ebene, auf globaler Ebene, denen wir uns stellen müssen. Das heißt, die Produkte müssen es am Ende können. Aber ein anderer Punkt ist eben, was du angesprochen hast, ist das Thema der Daten. Ist immer die Frage, wenn Daten miteinander ausgetauscht werden, Datensicherheit, Datenschutz. Dann, wer ist der Besitzer der Daten? Wer darf diese Daten nutzen? Und. Und da läuft auch momentan eine Riesendiskussion, um diese Dinge einfach auch zu regeln. Weil es kann ja auch sein, dass aufgrund von bereitgestellten Daten Dinge passieren, die eigentlich nicht passieren sollten. Und dann stellt sich eben die Frage wieder, wer ist verantwortlich? Das heißt, aus der ganzen Gesetzesperspektive und Verantwortlichkeit, da ist noch einiges zu tun. Also von Datenschutz bis hin eben auch zur, sag ich mal, Datenhoheit.
Und abseits dieser Datendiskussionen bleibt festzuhalten, offene Ökosysteme, in die mehrere Partner ihr Wissen einbringen, kurzum PLC Next Technology, das ist ein weiterer Baustein auf dem Weg hin zur All Electric Society. Innovative Automatisierung beschleunigt und vereinfacht diesen Weg. Das sagt Hans-Jürgen Koch, Automatisierungsexperte bei Phoenix Contact und dort verantwortlich für Entwicklung und Produktion im Geschäftsbereich IMA. Hans-Jürgen, ganz herzlichen Dank, dass du hier im Podcast Elektrifiziert in die Zukunft dabei warst und deutlich gemacht hast, dass das Prinzip der offenen Ökosysteme für die Industrie mit ihren ja besonderen Anforderungen am Ende fast genauso funktioniert wie unsere Handys mit ihren Betriebssystemen, Apps und App-Stores. Und im Industrieumfeld wird es auch diesmal wieder deutlich, die Produkte und Lösungen, die haben wir bei Phoenix Contact.